Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Gott Sie nicht beachtet, weil Ihre Gebete nicht sofort beantwortet werden? In Ihrem Buch »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« zeigen uns Arno Fröse und Dieter Steiger anhand der Leben einiger großer Männer Gottes auf, dass es uns gerade ermutigen und stärken soll, wenn Gott nicht jede einzelne Bitte erhört, denn seine Wege sind sehr viel höher als unsere und er kennt das Ziel. Hören Sie heute den 14. Teil dieses Buches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinger.
Teil 14. Das Gebet, das wachsendes Vertrauen zeigt. Und Saul versuchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen, er aber wich Saul aus und er stieß den Speer in die Wand. Und David floh und entkam in jener Nacht. Da sandte Saul Boten zu Davids Haus, um ihn zu bewachen und am Morgen zu töten. Michal aber seine Frau berichtete es David und sprach: Wenn du diese Nacht nicht deine Seele rettest, so wirst du morgen umgebracht. 1. Samuel 19, die Verse 10 und 11. Der Druck nahm zu und am Horizont sammelten sich dunkle Wolken. Hätte Saul die ersten Anzeichen seiner Eifersucht im Gebet ertränkt, wäre diese Geschichte anders ausgegangen. Stellen Sie sich nur vor, wie furchtbar gefährlich es in diesen Tagen für David gewesen sein muss. Sauls Hass brachte David dazu, sein eigenes Haus zu verlassen. David ging nicht freiwillig von seiner Familie fort. Er war zur Flucht gezwungen. Er war sich keiner Sünde in seinem Leben bewusst, die einen solchen Angriff gerechtfertigt hätte. Denn siehe, sie lauern auf mein Leben, Starke sammeln sich gegen mich, ohne mein Verschulden und ohne, dass ich gesündigt hätte, o Herr. Psalm 59, Vers 4. Wenn wir uns in einer ähnlichen Situation befinden, können uns Davids Prüfungen lehren, wie man sich in einer solchen Notlage verhält. Wenn Sie sich ansehen, wie David diesem wachsenden Druck begegnete, werden Sie verstehen, warum Gott dunkle Wolken in unserem Leben zulässt. Der Anfang dieses Psalms zeigt uns, wie sich David auf Gott wirft, um in ihm Befreiung zu finden. Aus dem Gefühl der totalen Hilflosigkeit, das ihn anfangs noch befiel, wurde im Laufe des Gebets ein ruhiges Vertrauen und ein Siegeslied. Und das, obwohl sich seine Situation nicht verändert hatte. Der Feind lauerte immer noch auf ihn. Verzweifelt rief er zum Herrn und bat ihn, sein Leben zu retten. Fallen und Widerstand warteten überall auf ihn. Aber David entkam dem Schrecken und fand Frieden im Herrn. Vorübergehende Not. David wusste, dass jede Nacht des Leidens und der Not einmal zu Ende geht. So lesen wir im Psalm 30, Vers 6: Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Gott erlaubt dem Feind nicht, uns über unsere Grenzen hinaus zu prüfen. Manchmal kommt die Freude nicht am nächsten Morgen, aber sie kommt nie zu spät. Innerlich in großer Gefahr. Auf seiner Flucht vor Saul ging David zu Achimelech, dem Priester in Nob. Achimelech war geschockt, als er sah, dass David allein war und es eilig hatte wie ein Flüchtling. David aß schnell etwas und setzte seine Flucht dann fort. Um nicht den Verdacht des Priesters zu erregen, erzählte er ihm eine in Anführungsstrichen Notlüge. Er sagte, König Saul habe ihn zu einem dringenden Geheimauftrag ausgesandt und er kam nur zu ihm, um sich zu stärken. Dann fragte David Achimelech, ob er ihm eine Waffe geben könnte. Achimelech gab ihm das Schwert Goliaths und David floh zu Achis, dem König der Philister. Dort erkannte man ihn und um nicht getötet zu werden, tat er so, als wäre er wahnsinnig. Hier sehen wir den inneren Niedergang eines gläubigen Mannes. Denken Sie einmal über die drei folgenden Punkte nach. Erstens, es fing mit einer Lüge an. Um keinen Verdacht zu erregen, sagte David zu Achimelech: Der König hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt, lass niemand wissen, warum ich dich gesandt und was ich dir befohlen habe. Die Leute aber habe ich da und dahin bestellt. 1. Samuel 21, Vers 3. Gott duldet keine Lügen. Zweitens, nach fleischlichen Waffen greifen. David rutschte noch tiefer. Zuerst belog er Achimelech, dann wollte er eine Waffe von ihm. David handelte ganz anders als in seinem Kampf gegen Goliath, wo er Sauls Rüstung ablehnte und im Namen des Herrn mit seiner Schleuder kämpfte. Dieses Mal bat er den Priester um einen Speer oder ein Schwert, um sich selbst vor Sauls Zorn zu verteidigen. Davids Einstellung im Kampf mit Goliath war bewundernswert, weil er nicht auf Waffen oder eine schützende Rüstung, sondern ganz allein auf den Herrn vertraute. Wie schnell greifen wir auf Waffen, menschliche Hilfe, Weisheit und Erfahrung zurück, wo wir doch allein zu Christus flüchten sollten. Drittens, auf Menschen hören. Davids Verhalten gegenüber Achis zeigt, dass sein Glaube abnahm. Er gab vor, geistesgestört zu sein und verließ sich auf den Aberglauben der Philister, die es nicht wagten, solche Menschen zu töten, weil sie Angst vor den Geistern in ihnen hatten. In seiner Jugend hatte David keine Angst vor Goliath. Als er sich aber dem weitaus schwächeren Achis gegenüber sah, fürchtete er um sein Leben. Warum? Er hörte, was die höchsten Beamten ihrem Herrn über ihn sagten und wie sie ihn warnten. Ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie im Reigen sangen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende? 1. Samuel 21, Vers 12. Und David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gad. 1. Samuel 21, Vers 13. David nahm sich die Worte eines Menschen zu Herzen, statt dem Wort und den Verheißungen Gottes zu vertrauen. Das verwirrte ihn und machte ihm Angst. Wenn wir uns das Wort Gottes zu Herzen nehmen, es hören oder lesen, verlieren wir die Angst vor den Menschen. Wie kam es zu diesem inneren Niedergang? Auf seiner Flucht vor Saul dachte David nur daran, sein Leben zu retten. Er nahm sich keine Zeit mehr, mit Gott zu reden, der ihn zum König berufen hatte. Stattdessen wurde sein Denken von seiner Angst kontrolliert und er glaubte, sein Leben liege in seinen eigenen Händen und er müsse sich selbst verteidigen. Anscheinend kam ihm nicht in den Sinn, dass dies eine gute Gelegenheit wäre, sich an den Herrn zu wenden. Wie oft verhalten wir uns so wie David? Unser Stress oder unsere Not scheint so dringend, dass wir meinen, wir dürften keine Zeit mit Beten in Anführungsstrichen verlieren. Den Sieg über die ganze hektische Unruhe des täglichen Lebens können wir nur erfahren, wenn wir das Wort unseres Gottes hören und mit ihm im Gebet sprechen. David lernt sein Heimatland kennen. Während seiner weiteren Flucht vor König Saul versteckte sich David in den Höhlen Adullam und En-Gedi, Psalm 57 und 142. Gott hatte seine Gebete hinsichtlich Sauls gnadenloser Verfolgungsjagd nicht erhört, schenkte ihm aber den Vorteil, durch das Land zu reisen, über das er später regieren sollte. Ohne die Absicht zu verstehen, lernte er verschiedene Regionen des Landes kennen, samt Landwirtschaft und Viehbestand, Handwerk und Handel und den Bedürfnissen seiner zukünftigen Untertanen. So gesehen waren all diese Jahre auf der Flucht nicht vergeblich, sondern eine hilfreiche Vorbereitung auf den Thron in Jerusalem. Sicherheit in einem fremden Land? Aus Angst um ihre Sicherheit brachte David seine Eltern zu den Moabitern. Durch den Mund des Propheten Gad sagte der Herr zu David: Bleibe nicht auf der Bergfeste, sondern geh ins Land Juda. Und David ging weg und kam in den Wald Haret. 1. Samuel 22, Vers 5. Wir können uns nur vorstellen, dass David es leid war, immer davon zu laufen und er sich wieder nach einem normalen Leben mit seiner Familie sehnte. Aber Gott hatte andere Pläne. Obwohl es David damals nicht bewusst war, bereitete Gott ihn durch diese Prüfungen auf die Herrschaft vor. Wenn Sie durch viele Prüfungen gehen müssen, dann vergessen Sie nicht, laufen Sie nicht weg, bleiben Sie ruhig, denn der Herr möchte Sie durch diese schweren Zeiten reinigen und formen. Der himmlische Töpfer arbeitet an dem Ton und formt ihn, um daraus ein brauchbares Gefäß zu machen. Als er unter einer schweren Depression litt, kehrte David später noch einmal zurück nach Gat zu König Achis. David aber dachte in seinem Herzen: Ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Und so werde ich seiner Hand entkommen. In diesem Fall vergaß der Diener, den Rat seines himmlischen Herrn zu suchen. Natürlich konnte der Gott Israels ihn vor Saul im verheißenen Land beschützen. Wir alle stehen in der Gefahr, nach schnellen menschlichen Lösungen für unsere Probleme zu greifen, statt so lange durchzuhalten, bis der Herr zu seinem Ziel mit uns gekommen ist. Flucht vor Gott. Warum laufen Menschen vor Gott weg, wenn sie in Not sind oder Leiden zu ertragen haben? Gequält von einem schlechten Gewissen oder einem gebrochenen Herzen versuchen wir das Problem aus eigener Kraft zu lösen und bleiben innerlich leer und ruhelos. Manche greifen auf verschiedene Formen der Psychotherapie zurück, während andere von einem Vergnügen zum anderen rennen. In diesen Prüfungszeiten vergessen wir, dass der Schöpfer von Himmel und Erde mehr als fähig ist, uns zu nahen, um unser Problem entweder zu lösen, unser Herz zu heilen oder uns die Kraft zum Weitermachen zu geben. Glücklich sind die Menschen, die in diesen Zeiten zu Jesus fliehen. Davids Königtum. Lektionen in Führerschaft. Davids Verfolgung endete, als König Saul getötet wurde. So lesen wir in 1. Samuel 31, Vers 6: So starb Saul samt seinen drei Söhnen und seinem Waffenträger und allen seinen Männern an jenem Tag. Davids Reaktion auf den Tod von Saul und Jonathan überrascht. Wir können gut verstehen, warum David über den Verlust von Jonathan trauerte, aber er beklagte auch den Tod des Mannes, der sein Leben bedrohte. So lesen wir in 2. Samuel 1, Vers 17: Und David stimmte dieses Klagelied an über Saul und seinen Sohn Jonathan. Davids Reaktion schenkt uns einen klaren Blick in sein Herz. Obwohl Saul ihm in jeder erdenklichen Weise zugesetzt hatte, hegte David keinen Groll. Er überließ es dem Herrn, diesen Konflikt für ihn zu lösen. Bis zum Schluss sah er Saul als den Gesalbten des Herrn an. Er segnete die Männer von Jabes Gilead, die Saul und seine beiden Söhne begruben. So konnte David die nächste Phase in seinem Leben ohne Belastung oder Schuld beginnen. Es ist nur zu unserem Vorteil, wenn wir von Zeit zu Zeit eine innere Inventur durchführen und wie David beten: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Psalm 139, Vers 23 und 24. Bitten Sie den Herrn, dass er Ihnen zeigt, ob Sie in Ihrem Herzen negative Gefühle zu Ihren Brüdern oder Schwestern hegen. Vergebung und Versöhnung befreien unser Leben von Dingen, die unsere Verbindung zum Herrn unterbrechen. Viele Leute vergessen das und leben mit unvergebener Sünde oder Nagen der Bitterkeit in ihren Herzen. Verbindung zum Himmel. Der Unterschied zwischen Saul und David war, dass Sauls Handeln vergeblich war. Er zog Gott nicht zu Rate, bevor er etwas machte, und alles, was er tat, war zu seinem eigenen Vorteil. David hingegen suchte meistens die Führung und Leitung des Herrn. Und es geschah danach, da befragte David den Herrn und sprach: Soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm: Zieh hinauf. Und David sprach: Wohin soll ich ziehen? Er sprach: Nach Hebron. 2. Samuel 2, Vers 1. David war ein Mann des Gebets, der keinen Schritt ohne Gottes Führung gehen wollte. Anfang in Hebron. Bevor Kaleb die Stadt der Enakiter, der Riesen, eroberte, hieß sie Kirjat Arba. Abraham hatte sich im nahegelegenen Mamre niedergelassen, wo er ein Stück Land für ein Familiengrab kaufte. Hebron mit ca. 927 Metern über dem Meeresspiegel, die höchstgelegene Stadt Israels, befand sich 30 Kilometer südwestlich von Jerusalem. Als Abner Hauptmann der Armee war, hielten die 10 Stämme Israels anfangs zum Haus Sauls und machten Ischboset, Sauls Sohn, zu seinem Nachfolger. Aber die Männer von Juda salbten David zum König über sich in Hebron. Jahrelang kämpfte das Haus Sauls gegen das Haus Davids. König über Israel. Nachdem Joab Abner ermordet hatte, wurde sogar noch mehr Blut vergossen. Ischboset, der seit dem Tod von Abner völlig hilflos war, wurde von 2 Anführern der Soldaten im Schlaf getötet. Letzten Endes taten die nicht zu Juda gehörenden Stämme, was sie schon längst hätten tun sollen. Sie salbten David zum König über ganz Israel. Für David war die Stunde gekommen, Jerusalem aus den Händen der Jebusiter zu befreien. Jerusalem wird Hauptstadt. 1996 feierte die Stadt Jerusalem ihr 3000-jähriges Jubiläum. Unserem Verständnis nach eroberten Davids Männer die jebusitische Stadt 1004 vor Christus. Als der König und seine Armee nach Jerusalem kamen, spotteten die Jebusiter: Du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben. Denn sie dachten: David kann nicht hier hereinkommen. 2. Samuel 5, Vers 6. Und David sprach an jenem Tag: Wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung erreicht und die Lahmen und Blinden, denen die Seele Davids Feind ist, dem wird eine Belohnung zuteil. Daher sagt man, es darf kein Blinder oder Lahmer ins Haus kommen. Und David wohnte in der Burg und nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum vom Millo an einwärts. Die Verse 8 und 9. Das war wirklich eine historische Stunde. Der Ort des zukünftigen Tempels und des Thrones Davids gelangte schließlich in die Hände Israels. Die nötigen Vorbereitungen zur Erfüllung dieser Prophezeiungen waren getroffen. Der Herr Jesus nannte die Stadt des großen Königs in Matthäus 5, Vers 35. Jerusalem war damals ebenso umkämpft wie heute. In unseren Tagen sehen wir, wie die Vorbereitungen für das letzte Kapitel der geistlichen Geschichte abgeschlossen werden. Und zwar der Bau und der Höhepunkt der Gemeinde, die Entrückung und der Tag des Herrn für Israel und die Nationen. Der Feind greift die Hirten an. Kurz nachdem David zum König über Israel gesalbt worden war, mobilisierten die Philister ihre Armeen. Als aber die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen sie alle herauf, um David herauszufordern. 2. Samuel 5, Vers 17. Die Philister glaubten, sie kämen an die Schafe, das Volk, heran, wenn sie den Hirten, König David, beseitigten. Darin liegt eine praktische Lektion für unser Leben. Der Feind hat Gemeindeleiter, die Hirten des Volkes Gottes, zu seinem besonderen Angriffsziel gemacht. Wenn er einen Leiter zu Fall bringen kann, kann er einer Gemeinde oder christlichen Institution großen Schaden zufügen. Wir sollten für den Schutz unserer Gemeindeleiter beten. Der König setzt die Waffe des Gebets ein. Während die Philister zweimal angriffen, lesen wir, dass auch David den Herrn zweimal befragte. Und David befragte den Herrn, 2. Samuel 5, Vers 19 und Vers 23. David hatte nicht vergessen, wer der oberste Befehlshaber Israels war und sie in den Krieg geführt hatte. Er hielt nicht Kriegsrat mit seinem Hauptmann Joab und seinen Offizieren, sondern flüchtete ins Gebet. Davids Beispiel lehrt uns eine wertvolle Lektion. Erstens erhielt David eine wunderbare Antwort auf seine Gebete. Der Herr ermutigte ihn, die Philister anzugreifen, und seine Verheißung an David traf ein. Zum Gedenken an den Sieg wurde der Ort Baal Perazim oder Herr der Durchbrüche genannt. Aber die Philister waren hartnäckig. Da sie es noch einmal versuchten, hatte die erste Niederlage anscheinend keine weitere Wirkung auf sie. David beging nicht den Fehler, den wir so oft machen, und wiederholte einfach nur die Strategie, die beim ersten Mal so gut funktioniert hatte. Vielmehr suchte er erneut die Führung des Herrn, der ihm folgende Anweisungen gab: Ziehe nicht hinauf, sondern umgehe sie und falle ihnen in den Rücken, dass du von den Balsambäumen her an sie herankommst. Und wenn du in den Wipfeln der Balsambäume das Geräusch eines Einherschreitens hören wirst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir hergezogen, um das Heer der Philister zu schlagen. 2. Samuel 5, die Verse 23 und 24. David bewies, dass er das Wort nicht nur hörte, sondern auch danach handelte. So lesen wir in Vers 25: Und David machte es so, wie es der Herr ihm geboten hatte. Vertrauensvolles Gebet und gehorsames Handeln führten zu zwei bedeutenden Siegen über den Feind. Darin erkennen wir drei wichtige Schritte zum Sieg. Erstens, David stützte sich auf das Wort Gottes. David bekam nicht nur die Zusicherung der Hilfe Gottes, bevor er darum bat, sondern vor den Siegen auch die Zusage, dass Gott seinen Thron für immer befestigen würde. 2. Samuel 7, Vers 13. In den Psalmen wird dieser Bund mehrfach bestätigt. Bei dem besonders erfolgreichen Unterfangen gegen Edom in 2. Samuel 8, die Verse 13 und 14, erfüllte sich die spezielle Verheißung, dass Edom bzw. Esau seinem Bruder Israel bzw. Jakob dienen würde. 1. Mose 27, Vers 40. Wer auf der festen Grundlage des Wortes steht, ist auf den Verheißungen Gottes gegründet und verfügt über eine Armee, die unschlagbar ist. Zweitens, David erlebte Gottes Hilfe. Wer sich auf das Wort Gottes stützt, erfährt auch Gottes Hilfe und die Erfüllung seiner Verheißungen. Was Davids Gehorsam zur Folge hatte, lesen wir in 2. Samuel 8, die Verse 6 und 14. Der Herr half David überall, wo er hinzog. Dieser unsichtbare Schutz war allen sichtbaren Feinden Davids unendlich weit überlegen. Weder Philister, Moabiter, Syrer noch Edomiter konnten ihn besiegen. Es war nicht Davids militärisches Genie oder der Mut seiner Soldaten, was den Sieg garantierte, sondern die Hand Gottes, die von oben eingriff. Glücklich sind die Menschen, die diese schützende Hand kennen. In Jesus Christus wissen wir, dass Gott für uns ist. Daher können wir fragen, wer kann gegen uns sein? Römer 8, Vers 31 und die folgenden Verse. Der Herr selbst führt den Kampf, während seine Diener am Bau seines Reiches beteiligt sind. Deshalb gebührt alle Ehre ihm und niemals den Werkzeugen, seinem Volk, die er gebraucht. Drittens, David hatte das Volk Gottes hinter sich. 7 Jahre lang wurde David als der König Judas angesehen. Jetzt aber stand ganz Israel hinter ihm. Was für eine große Menge! Ja, es waren sündige Menschen, aber dennoch war es das Bundesvolk. David hatte das Volk nicht gewaltsam unter seine Kontrolle gebracht, sondern geduldig darauf gewartet, dass Gott es unter seine Herrschaft stellt. Jetzt, wo er ganz Israel hinter sich wusste, ging er von Sieg zu Sieg. Wer sich auf das Wort Gottes verlässt, genießt seinen Schutz, die uneingeschränkte Gemeinschaft mit seinem Volk und Erfolg in seiner Gemeinde und seinem Werk. Ein Rückblick in Dankbarkeit. Der König setzte sich in seinen Palast in Jerusalem. Alle Nachbarländer wurden entweder erobert oder waren mit Israel befreundet. David konnte sich nun auf andere Aufgaben konzentrieren. Er hatte Zeit, Harfe zu spielen und Sieges- und Loblieder zu singen. In der Einleitung von Psalm 18 heißt es: Von dem Knecht des Herrn, von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte. Wenn wir diesen herrlichen Psalm lesen, erkennen wir, warum David als sein Mann nach dem Herzen Gottes galt. Im Gegensatz zu König Saul sah sich David als ein Diener Gottes, durch den der Herr über Israel herrschen konnte. Er herrschte in völliger Abhängigkeit von der himmlischen Regierung. David schaut zurück und gewährt uns Einblick in sein Gebetsleben, lässt uns sogar daran teilhaben. So lesen wir in Vers 4 und Vers 7: Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an, und ich wurde von meinen Feinden errettet. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel, mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Vers 4 und Vers 7. David rief und schrie. Er saß nicht in einem warmen Raum und sagte ein formales Gebet auf. Er befand sich in Lebensgefahr. So lesen wir in Vers 6. Die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich. Es ereilten mich die Fallstricke des Todes. Und dann beschreibt er das machtvolle Eingreifen des Herrn in Vers 8 und Vers 9. Da bebte und erzitterte die Erde, die Grundfesten der Berge wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuersglut sprühte daraus hervor. Erinnert uns das nicht an Offenbarung 8, wo Johannes sah, wie die Gebete der Gläubigen Stimmen, Blitz und Donner und ein Erdbeben hervorriefen? Durch unsere Gebete haben wir Anteil an der geistlichen Geschichte und den Regierungen der Welt. David sagt über die Hilfe des Herrn: Er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind und von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Er führte mich auch heraus in die Weite. Vers 17, 18 und 20. Obwohl er viele Dinge nicht verstand, sang er: Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Darum will ich dich, o Herr, preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Dich, der seinem König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist seinem Gesalbten. Die Verse 31 und 32 und 50 und 51. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Darum will ich dich, o Herr, preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen, dich, der seinem König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist seinem Gesalbten. Die Verse 31 und 32 sowie 50 und 51. Sprechen wir solche Worte im Gebet? Singen wir Lieder wie diese?
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 14. Teil des Buches »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« von den beiden langjährigen Bibellehrern und Missionaren Arno Fröse und Dieter Steiger.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.